Hallo, hier ist Bibletunes und eine weitere Episode der Staffel Fokus Israel mit Asaf Ze'evi.
Herzlich willkommen zur vorletzten Episode von Fokus Israel. Ich bin Asaf Ze'evi, gebürtiger Israeli, Reiseleiter und Buchautor, unter anderem auch zum Nahostkonflikt. Richtig gehört. Wenn keine größeren Überraschungen kommen, werden wir nächste Woche mit einer Abschlussepisode einen Punkt setzen. Nicht, weil wir keine Lust mehr haben, sondern weil das Ende des Krieges diese Woche angefangen hat. Wir haben hier in Fokus Israel einige Male wiederholt: Der Krieg, der am 7. Oktober 23 begonnen wurde, wird dann zu Ende sein, wenn die Evakuierten aus der Grenzregion zum Libanon heimkehren. Noch sind sie nicht heimgekehrt, aber die Bahn für ihre Heimkehr wurde diese Woche durch eine Vereinbarung geebnet. Wir haben auch immer wieder prognostiziert: Israels militärische Handlung im Libanon wird in eine neue diplomatische Vereinbarung münden. Nun ist es soweit. Das Kapitel des intensiven Krieges wird nach 14 Monaten und 7 Fronten abgeschlossen. Sicherlich habt ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, von der Vereinbarung gehört. Weniger sicher ist, ob jeder den Durchblick bekommen hat und die Regelung und deren Konsequenzen für die Zukunft versteht. Wenn der Durchblick selbst für Israelis und Libanesen nicht ganz einfach ist, dürfte er für Außenstehende im Ausland nicht einfacher sein. Wir wollen hier Ordnung machen. Man spricht von einem Waffenstillstand und nicht von einem Kriegsende. Das, sollte man wissen, hat mehr mit Marketing zu tun. Vor allem für die Regierung in Israel ist es viel leichter, den Schritt als ein Waffenstillstand zu vermarkten. Warum, fragt sich nur ein Außenstehender. Jemand, der die Empfindungen in Israel nicht versteht. Ein Außenstehender rechnet damit, dass sich jeder über ein Ende eines jeden Krieges freut. Mehr als über einen Waffenstillstand, der, wie sein Name andeutet, eigentlich eine Pause ist. Dafür sollte man die Evakuierten hören, die seit 14 Monaten selbst in Hotels und anderen Lösungen hausen und der Zerstörung ihrer eigenen Häuser zuschauen und nicht selten ihre Betriebe insolvent melden mussten. Natürlich freuen sie sich auch über ein Kriegsende, nur was sie an erster Stelle wollen, mit Abstand, ist eine Garantie für ihre Sicherheit. Jetzt, in 2 Jahren und in 15 Jahren. Fast alle fänden die Energie, das Geld und die Zeit für den Wiederaufbau ihrer beschädigten oder zerstörten Häuser und Gärten. Der Staat Israel kündigte umgerechnet zwischen 25.000 und 50.000 Euro Hilfsgelder pro Haushalt an. Alle Kommunen würden sich für den Wiederaufbau voller Elan einsetzen und die beschädigten Straßen, Schulen, Kindergärten, Schwimmbäder, Einkaufszentren und sogar ein kaputtes Fußballstadion noch schöner bauen, als sie vor dem Krieg waren. Alles, wenn sie wüssten, dass in 15 Jahren nicht wieder ein Krieg kommt und ihr Leben ruiniert. Mütter würden überlegen, ob sie ihre Kinder gleich von der Schule an ihrem temporären Aufenthaltsort während der Evakuierung abmelden oder zum Wohl des Kindes auf die Pessachferien im April oder lieber doch auf das Ende des Schuljahres warten und erst in den Sommerferien heimkehren. Alles, wenn sie wüssten, dass ihre Kinder abends zu Hause ins Bett gebracht werden können, ohne dass tausende Terroristen ein paar hundert Meter oder wenige Kilometer von ihrer Haustür entfernt am Grenzzaun lauern und auf eine günstige Stunde und einen Befehl warten. Die israelische Armee erzählt diesen Bürgerinnen und Bürgern, dass die Gefahr des von der Hisbollah vorbereiteten Überfalls auf sie durch die beendete Bodenoffensive nicht mehr besteht. Aber erst während der Bodenoffensive im Oktober zeigte die Armee all die vorbereiteten Stellungen mit all den Kampfmitteln, die die Terroristen bei einem Überfall vom Kopf bis Fuß tragen sollten. Laut Angaben der Armee wussten sie von diesen Vorbereitungen. sie hätten sie seit Jahren beobachtet. Das heißt, die lauernde Gefahr wurde durch die Entscheidung auf einer politischen Ebene den Bürgerinnen und Bürgern verschwiegen. Wie können Sie jetzt sicher sein, dass man Ihnen heute alles erzählt? Wie können Sie das Vertrauen haben, man würde Sie bei einer akuten, neuen Gefahr rechtzeitig informieren? Vertrauen braucht Zeit. Erst wenn die Bürger sehen, dass ihre Ängste gute Antworten bekommen, würden sie zurückkehren. Nicht alle. Nach Umfragen möchten 10-20% der Evakuierten gar nicht mehr zurück. Manche aus Bedenken, andere haben an anderen Orten in Israel oder im Ausland einen guten Anfang erlebt. Die Rückkehr ist erst am Anfang. Nichts ist klar. Die Evakuierten klagen, niemand von der Regierung hat mit ihnen gesprochen. Die Vereinbarung mit dem Libanon wurde über ihren Köpfen hinweg verhandelt und getroffen. In der Tat hat Premierminister Netanyahu die Lokalpolitiker zusammen mit dem Generalstabschef und dem Verteidigungsminister erst dann getroffen, als alles bereits durch war. Und noch wurden die Evakuierten nicht dazu aufgefordert, zurückzukehren. Die Pläne sind in der Mache. Jetzt stehen die Kommunen vor praktischen Fragen. Wie organisieren Sie Ämter für Sachschäden an Privateigentum? Gelten Schäden zum Beispiel durch Ratten in unbewohnten Häusern als Kriegsschäden? Ab wie vielen Schülern können Sie eine Lehrperson wieder beschäftigen, wenn Sie vorerst zu wenige Kinder haben und weit unter den üblichen Größenordnungen liegen, aber die anderen Schüler erst dann kommen, wenn sie wissen, dass die Schule wieder läuft? Niemand kann den Bürgern etwas vorwerfen, wenn sie Bedenken haben. Für manche Evakuierte ist die Vereinbarung sogar ein Fehler. Nie war die Hisbollah in einer solchen Niederlage. Israels hervorragenden Militärleistungen waren ein Gamechanger und jetzt kehren wir doch zum alten Game zurück, klagen sie. Denn für die Terrororganisation Hisbollah wird die Sanduhr ab dem ersten Moment eines Waffenstillstands gedreht. Und sie würden alles tun, um sich wieder zu bewaffnen, heißen die Ängste. Warum, fragen viele Bewohner, nimmt Israel den Fuß vom Gaspedal, gerade wenn es voll beschleunigt hat und ruhig und sicher fährt? Das kennen Sie schon vom letzten Libanonkrieg 2006. Dieser Krieg endete mit der UN-Resolution 1701 und die war nur eine Einladung zum nächsten Krieg. Wollen wir genau das wiederholen? Natürlich nicht. Aber ich möchte überraschen und behaupten, die neue Vereinbarung von dieser Woche ist genau gleich wie die UN-Resolution 1701. Und doch gibt es einen wesentlichen Unterschied. Und auf diesen Unterschied kommt es an. 1701 verbietet der Hisbollah und anderen bewaffneten Gruppen ihre militärischen Aktivität südlich vom Fluss Litani. Damit sollte die UN-Resolution von 2006 die Hisbollah 3-25 Kilometer von der israelischen Grenze fernhalten. Die libanesische Armee sollte die einzige bewaffnete Macht in diesem Gebiet sein. Sollte. Denn für die Umsetzung waren die UN zuständig. Ihre im Libanon stationierten Truppen, UNIFIL, waren und sind, Entschuldigung für den Ausdruck, etwas zwischen impotent und einem schlechten Witz. Ihr Mandat enthielt zum Beispiel keine Überprüfung von Privateigentum. Wenn Israel zum Beispiel über den Bau einer unterirdischen Bunkeranlage mit drinnen stationierten Raketen bei UNIFIL Klage eingelegt hat, reichte es, wenn die Hisbollah angab, der Bau wäre ein privater Steinbruch. Es ist kein theoretisches Beispiel übrigens, solche Fälle hat es konkret gegeben. Der Libanon klagte hingegen, Israels Fotodrohnen im libanesischen Luftraum wären ebenfalls ein Verstoß gegen 1701. Und zu Recht. Israel fühlte sich aber dazu gezwungen, weil niemand diese Arbeit machte. Und so lebte man weiter. Langsam, kompliziert, über drei Ecken und ohne einen motivierten oder fähigen Partner, der den Rahmen vorgibt. Entschuldigung bei allen UN-Fans. 1701 war das beste Papier, das Israel nach dem letzten Libanonkrieg von 2006 unterschreiben konnte. Aber es blieb ein Papier. Die UN-Resolution war die 4 A4-Seiten, auf denen sie geschrieben wurde, nicht wert. Der Unterschied zur neuen Vereinbarung ist nicht der Inhalt, sondern die Umsetzung. Und da hat Israel einen Diamanten geschliffen. Israel hat die USA in den Libanon praktisch geholt. Die USA haften für die Umsetzung. Und sie, was das Militärische angeht, in Information und Operation, spielen in der ersten Liga. In welcher Liga die UN militärisch spielen, darf jede Hörerin und jeder Hörer selbst entscheiden. Wir könnten die Situation mit einem Streit zwischen Schülern auf dem Schulhof vergleichen. Es gibt die eine Aufsichtslehrerin, die ab und zu den zwei streitenden Schülern geht, nicht nach dem Messer im Ranzen des Schülers schaut, weil sie seine Privatsphäre gar nicht verletzen darf nach den Schulregeln. Eigentlich will sie ungestört mit ihrer Tasse Kaffee in der Hand die Pause verbringen und sie begnügt sich mit der Aussage, ach kommt schon, hört auf zu streiten. Nachdem das nicht funktioniert und gefährlich wird über eine längere Zeit, entscheidet man sich, den Polizisten vom Revier ständig zum Schulhof zu bringen. Er hat jetzt die Aufsicht. Ein Schüler hat Angst vor ihm, weil er weiß, dass der Polizist jede Bewegung registriert. Und der andere Schüler ist erleichtert, genau aus demselben Grund. Ihm kann er auch vertrauen. Wer den Vergleich nicht verstanden hat, die UN sind dabei nicht der Polizist. Übrigens, Frankreich wird ebenfalls ein Teil des Aufsichtsorgans sein. Israel wollte Frankreich wegen anti-israelischen Aussagen und Entscheidungen von Präsident Macron ausschließen, aber für den Libanon, in dem es ja wie in Großteilen der arabischen Welt anti-amerikanische Sentimente gibt, gepaart mit dem historischen Bezug des Libanon zu Frankreich, war die französische Involvierung wichtig. Sie wollten ungerne eine amerikanische Solo-Handlung sehen. Israel hat da nachgelassen. Neben dem eigentlichen Vereinbarungspapier, diesmal nur auf 2 Seiten, gibt es einen Begleitbrief. Jeder, der Verträge kennt, weiß, dass die Anhänge auf keinen Fall weniger wichtig sind als der Standardtext. Es kommt im Regelfall sogar auf die Anhänge an. Der Inhalt, den hat Israel verlangt. Was der Begleitbrief garantiert, ist für Israel wichtiger als die Vereinbarung selbst. Dort erkennen die USA als Vorsitzende des Umsetzungsorgans Israels Recht an, im Fall einer akuten Bedrohung selbst zu handeln, ohne jemanden zu fragen. Zum Beispiel, wenn sich Terroristeneinheiten auf den Abschuss von Raketen vorbereiten, das wäre eine akute Bedrohung. Dann darf Israel diese Einheit sofort bombardieren. Akute Bedrohungen sind im Regelfall dann nur wirklich für den Südlibanon relevant, also in der Nähe der israelischen Grenze. Wenn es eine werdende Bedrohung ist, eine sich anbahnende, darf Israel den Verstoß erstmal melden und auch ein Ultimatum setzen. Wenn dann die libanesische Armee nicht handelt, ob sie nicht kann oder nicht will, darf Israel selbst handeln. Auch weit im Landesinneren des Libanon. Zum Beispiel, wenn die Hisbollah eine Raketenfabrik wieder aufbaut oder an chemischen Waffen arbeitet, darf Israel dort ein Ultimatum setzen und zur Not auch selbst zerbomben. Die Hisbollah hat in den letzten Jahren übrigens an chemischen Waffen gearbeitet und Israel hat das Projekt länger beobachtet. In solchen Fällen kann die Frist vielleicht ein paar Wochen oder Monate sein, je nach Fall und Bedarf. Aber die Frist kann auch deutlich kürzer sein. Zum Beispiel, es kommt ein Laster mit iranischen Raketen vom syrischen Territorium, in Richtung Beirut zum Versteck. Israel sieht es auf der Bildfläche und hat Angst, dass in kürzester Zeit, sobald dieser Laster mit den Raketen in der libanesischen Metropole ankommt, es von der Bildfläche verschwindet. Dann kann Israel zum Beispiel eine oder zwei Stunden als Ultimatum setzen und ebenfalls handeln. Wenn niemand den Laster stoppt, würde Israel dann einen Luftschlag verüben und es wäre kein Angriff, sondern eine Selbstverteidigung und somit auch kein Verstoß gegen die Vereinbarung. Die ganze Kommunikation muss dann natürlich sehr schnell laufen, ganz anders als die Regelung der UN-Resolution 1701. Dort haben sich dann Vertreter der israelischen Armee und der libanesischen Armee mit UNIFIL-Offizieren getroffen, alle paar Wochen an der Grenze und haben Vorwürfe ausgetauscht. Diesmal ist ein Online-Chat mit sofort Infofluss vorgesehen. Es muss ja alles sofort verlaufen. Und noch etwas enthält der Begleitbrief. Der Satz wird in Israel als die iranische Klausel genannt. Dabei verpflichten sich die USA zur Zusammenarbeit mit Israel, die iranischen Bedrohungen zur Destabilisierung der Region unterbinden sollte. Ob direkt oder über Irans Proxy, Hisbollah, Houthi, Milizen im Irak und so weiter und vielleicht auch künftige Milizen, die der Iran in der Zukunft aufbauen möchte, in anderen Staaten. Für Israel ist diese Verpflichtung sehr viel wert, denn die Islamische Republik ist letzten Endes der Motor vieler Bedrohungen Israels und die Neutralisierung dieser Bedrohungen. Sie dürfte Israel in den kommenden Jahren im Fokus stehen dort und Israel beschäftigen. Ich meine damit nicht unbedingt einen offenen Krieg, den beide nicht möchten. Israel könnte vermutlich raffiniertere Wege finden. Warum ist die Vereinbarung mit dem Libanon ausgerechnet jetzt gekommen? In den letzten Wochen wurde es immer klarer, dass der Zeitpunkt kommt. Selbst habe ich erwartet, dass spätestens vor Weihnachten eine Vereinbarung getroffen wird. Und übrigens zu meiner Verteidigung habe ich 48 Zeugen, die diese Einschätzung aus meinem Mund im Reisebus in Israel Mitte November gehört haben. Militärisch gesehen war das in der Tat der perfekte Zeitpunkt. Es war der Gipfel der militärischen Leistung. Hinter allen Positionen in der sogenannten Zielbank der Militäraufklärung ist ein Haken gekommen. Hinter jeder Position, diese Datenbank, die Zielbank, der qualitativen Ziele, die auf präzisen Informationen basiert, ist leer. Ein Massaker wie am 7. Oktober ist durch das Säubern in der Bodenoffensive unmöglich geworden. Noch länger würde die Armee sich im Libanon nur noch aufhalten. Es gäbe keine wesentlichen neuen Leistungen und dieses längere Bleiben, das würde Leben von Soldaten kosten. Auch der kommende Winter würde für die Armee ein Nachteil sein, mit Sicherheit. Und politisch war es ein günstiges Zeitfenster. Die Biden-Administration wollte eine Leistung im Nahost als Schlussakkord zeigen. Trump will einen leeren Tisch haben, wenn er ins Amt kommt, und kann auch behaupten, schon jetzt, seine Wahl, schon alleine die Angst vor ihm hätte die Terroristen zur Kapitulation gezwungen. Viele Israelis fragen sich, warum Israel so lange gewartet hat. Dass es nicht später hätte kommen sollen, ist richtig, aber es hätte früher kommen können. Ich gehöre auch zu den Fragenden. In Gaza ist die Armee schon lange nicht mehr mit vielen Soldaten beschäftigt. Warum hat man mit der Pager-Aktion, die der geplante Startschuss für den vollumfänglichen Krieg gegen die Hisbollah war, nicht im Juni begonnen, sondern erst im September? Die Bodenoffensive hätte gleich im Juli passieren können und die Evakuierten hätten wahrscheinlich noch vor dem Beginn des neuen Schuljahres im September heimkehren können. Aber das ist natürlich die Weisheit im Nachhinein und auch von Menschen, die nicht selbst die Entscheidungen treffen müssen. Das ist natürlich viel leichter. Dem Abkommen nach gilt eine 60-tägige Waffenruhe, in der die israelische Armee schrittweise Gebiete an die libanesische Armee übergibt. Die sollte dann überall dafür sorgen, dass keine bewaffneten Hisbollah-Kämpfer mit den libanesischen Flüchtlingen zurückkommen. Zur Erinnerung, im Libanon gab es 1,2 Millionen Flüchtlinge. Niemand sollte sein Dorf zurück erreichen, bevor die libanesische Armee die Kontrolle übernommen hat. Genau dafür sind die 60 Tage vorgesehen. Aber im Libanon, wie im Libanon, es herrscht Chaos. Die Kluft zwischen der Theorie und der Praxis ist immens. Schon wenige Stunden nachdem die Vereinbarung in Kraft getreten ist, bildeten sich Staus von Rückkehrern. Zivilisten, die unter ihnen auch Hisbollah-Aktivisten, näherten sich israelischen Soldaten in Panzern an, manchmal ein paar Dutzend Meter. Ich erlaube mir an dieser Stelle etwas zu sagen, was vielen eher wenig bewusst ist und vielleicht nicht ganz politically korrekt wäre. Doppelpunkt. Die libanesische Armee ist nicht viel stärker als die von Monaco. Wenn sie nicht ausgebaut wird, bleibt die libanesische Armee mehr oder weniger bedeutungslos. Schon in den ersten Stunden nach Beginn der Vereinbarung, wie allgemein in der gesamten Vereinbarung, kommt es nicht darauf an, was die libanesische Armee macht, sondern wie Israel gegen Verstöße reagiert. Die überforderten Soldaten brauchten schon gleich am ersten Morgen Anweisungen, klare Anweisungen. Und nach ein paar Stunden gab der Verteidigungsminister die neuen Regeln durch. Bei Gefährdung der Soldaten festnehmen, bei Bedarf in die Luft zur Abschreckung schießen und bei akuter Gefahr auch tödlich schießen, wenn es darauf ankommt. Alle dieser Fälle hat es bereits am ersten Vormittag schon gegeben. Am Nachmittag machte der Generalstabschef in Israel klar, die Armee war entschieden im Kampf, in der Einhaltung, in der Umsetzung der Vereinbarung wird sie noch entschiedener sein. Und ich füge hinzu, sonst müssten wir die Zeit bis zum nächsten Krieg zählen und alles war umsonst. In ausländischen Medien bekommt man den Eindruck, die Waffenruhe wäre prekär, die 60 Tage seien ein Test. Der Eindruck täuscht. Der verbliebene Handlungsfreiraum sorgt dafür, dass ziemlich alle denkbaren Szenarien im Vereinbarungsrahmen bleiben. In anderen Worten, es kann nicht viel an der Vereinbarung zerbrechen. Was als Waffenruhe vermarktet wird, ist ein akzeptabler Ausstieg aus dem Krieg. Und die israelische Entschiedenheit, die man vom 7. Oktober gelernt hat, sorgt wahrscheinlich für eine längerfristige Ruhe an dieser Grenze. Auch wenn der Preis ab und zu ein paar Tage des Kampfes bedeutet. Es ist immer noch besser als das Gedeihen eines Monsters vor deiner Haustür. Und was ist mit Gaza, Auslöser dieses gesamten Krieges? Ist dort ein Ende in Sicht? Fangen wir damit an. Gaza ist inzwischen keine Bedrohung mehr für Israel. Andererseits sind Geiseln immer noch dort, schätzungsweise leben rund 50 von ihnen. Welche Entwicklungen sind denkbar und wie sieht Gazas nächste Zukunft, die nächsten Jahre aus? Das besprechen wir in der Abschlussepisode von Fokus Israel nächste Woche.